Ich wünsche allen einen guten Morgen. Wer mich noch nicht gesehen hat, auch ein gutes neues Jahr. Ganz kurz, vielleicht können wir die Folie schon mal den oberen Teil sehen. Heute gibt es sogar zwei Folien. Mal schauen, wie lange es dauern wird. Das Jahresmotto Gemeindeleben heißt, die Gemeinde zu leben. Und das wollen wir im Punkto 5 Bereichen unseres Gemeindelebens, die hoffentlich da sind und die hoffentlich in vielfältiger Form vorkommen, die 5 Gs, ich wiederhole es, bis wir es dann alle sagen können. Also was ist das Gebet, ist ein Bereich unseres Gemeindelebens, der Glaube, die Gemeinschaft, die Gaben und der Gottesdienst. Und am Anfang des Jahres also das Gebet in den Vordergrund gerückt. Es wird uns, denke ich, noch über einige Wochen beschäftigen. Nächste Woche, Allianz Gebetswoche, da geht es sozusagen dann Tag für Tag darum zu beten. Und heute soll es um ein Thema gehen, das heißt, ich habe es einfach mal kurz und prägnant benannt, beten heißt sich beugen. Wir kommen von dem 6. Januar her, also für viele ist das ja auch Heilige Drei Könige. In der Bibel heißt es, sind das die drei Weisen aus dem Morgenland. Wie auch immer, sie haben sich, man kann es auch noch hier sehen, haben wir noch hier stehen, kann sich beugen vor Jesus, ihn anbeten. Daher kommen wir und da zielt auch vieles hin von dem, was ich heute sagen möchte, was also auf meinem Herzen ist. Die Frage, unter die ich das alles stellen möchte, komm mal, ja, du wird so ein Stück weit entfaltet hier. Wofür sollen wir beten? Wofür sollen wir eigentlich beten? Das letzte Mal ging es darum, letzten Sonntag, zu wem beten wir? Und da hat Gott selbst sich offenbart, als Jesus getauft worden ist, als sein Vater, als der Vater, der ihn liebt und der ihn ehrt. So hat sich Gott offenbart und ich habe damals, letzten Sonntag gesagt, es macht einen großen Unterschied, ob ich zu Gott als meinem Vater bete oder ob dieser Gott ein mir unbekannter Gott ist, so wie es auch für Kinder einen Unterschied macht, ob sie eine unbekannte Person um etwas bitten oder ob sie eben Vater und Mutter um etwas bitten. Wir merken, das macht einen ganz großen Unterschied. Nun heute die Frage, wofür sollen wir beten? Und der erste Punkt, ja, wir entfalten es mal, ist, dass wir das Wesentliche, wofür wir beten sollen, finden wir im Vater unser. Und da gäbe es gleich noch viel dazu zu sagen. Ich will aber mal den Einstieg woanders noch nehmen. Können wir gleich noch den Punkt B ins Blickfeld rücken, nämlich die Flutkatastrophe. Da war ja am Mittwoch, ist das so durch Funk und Fernsehen gegangen, am Mittwoch sollen also alle mal eine Gedenkminute oder einige Gedenkminuten einlegen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, um die Mittagszeit, ich habe dann Bilder gesehen von Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen und da stand dann plötzlich so um die Mittagszeit das öffentliche Leben still. Und ein Bild habe ich vor Augen, als ein Bahnhofsgelände, wo Züge nicht abfuhren, wo Menschen stehen blieben und Kommentatoren haben dann ganz unterschiedlich davon gesprochen. Die einen haben gesagt, also die Menschen haben innegehalten. Ein Kommentator hat sogar gesagt, ja, die Menschen haben die Hände gefaltet. Mehr hat er aber nicht gesagt. Also, aber die Hände sind gefalten worden, ja. Und ich habe mir überlegt, es wäre ja ganz spannend zu fragen, also wofür haben denn die Menschen, haben sie in diesem Moment gebetet? Oder was war das letztlich? Und wenn sie gebetet haben, für was haben die denn da gebetet? Weiß nicht, wenn wir uns das mal, ich weiß nicht, vielleicht waren auch einige von uns, die auch diese Zeit sich genommen haben, für was ist denn da gebetet worden? Kann ja ganz unterschiedliche Dinge in den Kopf kommen. Ja, betet man, wenn man denn gebetet hat, dass nicht nochmal so eine schreckliche Flutkatastrophe über diese Länder dort in Südostasien hereinbricht? Betet man dafür, dass jetzt die Hilfe, die ja überwältigend ist, also die finanzielle Hilfe, dass die an den rechten Ort kommt, da wo wirklich auch die Not am größten ist. Wofür kann man da alles beten? Ich habe von einer Missionsgesellschaft gehört, die sagen, Lasst uns beten. Das ist eine Missionsgesellschaft. Ich weiß nicht, manche kennen es vielleicht, die überseeische Missionsgemeinschaft. Die sagen, wir beten in dieser Zeit ganz besonders dafür, dass mit den vielen Christen, die jetzt auch in diese Länder kommen, Indonesien, Thailand und so weiter, Ceylon, dass mit diesen Christen auch die Botschaft von Jesus Christus als dem Retter in diese Länder kommt. Wir merken, da kann man ganz unterschiedlich beten. Wofür beten? Wofür beten wir? Das Vaterunser heißt, habe ich gesagt, das Wesentliche im Leben entdecken. Da ist von Jesus die Rede im Lukas-Evangelium. Ich merke selbst, dass mir das Lukas-Evangelium im Moment immer wieder die Stichwörter gibt und die Hinweise gibt, wenn es ums Beten geht. Das ist ja ganz interessant, also das so nebenbei gesagt. Ja, wenn wir sagen, ja, beten, was sagt denn die Bibel dazu, dass man mal ein Buch herausgreift und mal nur das Buch liest auf diesem Hintergrund, was sagt denn das zum Thema Beten? Da heißt es im Kapitel 11 bei Lukas, das soll auch der Text sein, um den es sich hauptsächlich dreht, Lukas 11, 1-4, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Ja, das ist so ein Stück weit die Situation auch von Mittwoch, unterwegs Halt machen. Aber dann heißt es hier ganz klar und deutlich, und er hat gebetet. Also der hat nicht irgendwie innegehalten und an alles Schreckliche gedacht, sondern hat gebetet. Und dann geht es weiter. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag unser tägliches Brot und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jeden, der uns schuldig geworden ist, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Kennen wir irgendwoher, kommt uns bekannt vor, Vater unser, aber in etwas anderer Form. Ist interessant, wenn man mal schaut, bei Matthäus ist eine andere Situation und da klingt das auch etwas anders, etwas ausführlicher. Bei Lukas in dieser Situation hier noch prägnanter, aber so im Kern dieselbe Aussage, wir erkennen dasselbe Gebet, das Vaterunser. Vielleicht ist das ein Hinweis, aber ich sage extra vielleicht, vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass es Jesus gar nicht darum ging, dass die Jünger jetzt hier ein Gebet auswendig lernen. Auswendig lernen und dann eben zu jeder Zeit aufsagen können. Manchmal denken wir so, man muss Gebete auswendig lernen, um sie aufsagen zu können. Aber es geht Jesus, denke ich, nicht darum, ein Gebet auswendig zu lernen und das dann aufsagen zu können. Ich glaube, darin entdecken zu können, dass dieses Vaterunser ganz unterschiedliche Formen hat bei Matthäus und bei Lukas, dass es vielleicht darum ging, dass Jesus gesagt hat, ich gebe euch nur mal so eine Art Richtung vor. Ich gebe euch mal eine Richtung vor, dass ihr so seht, so eine Art Schema. Und dieses Schema könnt ihr als Orientierung nehmen. Und in diesem Schema wird etwas Wesentliches zum Ausdruck gebracht, nämlich darum also zu schauen, ja, was spricht er hier an? Worum geht es? Und vielleicht haben wir es gemerkt, vorhin in dem Lied ging es schon um Jesus als König. Und auch hier im Vaterunser geht es im Wesentlichen um ein Königreich. Ich habe das mal auf eine andere Folie gebracht. Also der Folienleger wird jetzt richtig herausgefordert. Mal schauen, jetzt kann man das nicht so auf einmal, aber fast kann man es sehen. Ich habe auch eine Krone dazu gemalt, damit es deutlich wird. Es geht im Vaterunser wirklich um ein Königreich. Und das scheint Jesus das Wesentliche zu sein, dass er die ersten drei Bitten, sind ja insgesamt 7 Bitten im Vaterunser, dass er die ersten drei Bitten sind Bitten, die zum Ziel haben, dass Gott König ist unter uns. Ganz kurz ins Alte Testament gesprungen. Die Leute haben sich immer gewünscht, dass wieder ein König über sie regieren würde, wie es David war. Die waren begeistert sozusagen. Vielleicht hat auch vieles, was unter David schiefgelaufen ist, hat die Erinnerung getilgt. Aber sie haben nichts sehnlichster gewünscht, als dass wieder ein König über sie regieren würde, wie es der König David einmal war. Das war ihre große Sehnsucht. Die Sehnsucht der Juden. So ein König müsste wieder her. Und Jesus greift das auf und sagt, ja, Gott ist dieser König. War im Alten Testament schon genauso, dass Gott gesagt hat, ich bin doch euer König. Lasst mich über euch regieren. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Wenn ihr nur mich regieren lasst, dann wäre alles in Ordnung. Und das greift Jesus hier auf und sagt, schaut, dieses Vaterunser ist ein Königreichgebet. Wir beten darum, dass Gottes Name geheiligt wird. Gottes Name ist sozusagen der höchste Name. Jede Woche habe ich gelesen, dass also in ganz Schweden sind, also in tiefer Depression, nein, nur das Königshaus, denn die sind nicht mehr die beliebtesten im Land, sondern es waren irgendwie zwei Sportler, die zum beliebtesten Schweden gewählt worden sind. Und König und Königin kommen nur auf Platz 3 und 4. Also das ist gemeint, ja. Dieser König, Gott, dessen Name soll als Erster genannt werden. Das soll an oberster Stelle stehen. Dein Reich komme, das ist das Königreich Gottes. Er soll regieren, er soll mein König sein. Dein Wille geschieht, ja, das ist so wie beim König. Was der König sagt, das wird gemacht. Ein Königreichgebet, das ist das Ziel. Und wenn man jetzt mal noch höher schaut und mal die unten die drei anschaut, dann sieht man, es gibt drei Gefahren auf diesem Weg hin zu diesem Königreich. Drei Gefahren. Und davon spricht sozusagen auch wieder das Vaterunser und sagt, das ist unser großes Ziel, in dieses Königreich zu gelangen. Ein Untertan dieses Königs zu werden. Aber es gibt drei Gefahren auf dem Weg. Das ist die Gefahr, dass wir schuldig werden. Und an vielen Stellen der Bibel wird ganz klar und deutlich gesagt, nicht jeder kann in dieses Königreich gelangen. Die, die schuldbeladen sind, die ihre Schuld nicht beglichen haben, deren Schuld nicht beglichen worden ist, der kann nicht in dieses Königreich gelangen. Die, die der Versuchung haben, nicht widerstehen können, werden auch nicht in diesem Reich dabei sein. Und die vom Bösen, ja, überwunden worden sind, auch die sind nicht dabei. Das sind die drei Gefahren. Und darum beten wir mit dem Vater unser, dass Gott uns davon befreit, dass wir diese Gefahren durchstehen und auf einem guten Weg sind in dieses Reich Gottes. Und dann in der Mitte gibt es eine Bitte, die haben wir bis jetzt außer Acht gelassen, nämlich die Bitte um das tägliche Brot. Und nun könnte man, wer Luther seinen kleinen Katechismus vielleicht im Kopf hat, könnte man sagen, ja, Luther hat gesagt, das tägliche Brot meint alles, was wir zum Leben brauchen. Vorhin habe ich noch im Haus Jona, eine Gottesdienstbesucherin gesagt, ja, das hat mich erinnert an meine Konfirmandenzeit, da haben wir auch über das Vaterunser gesprochen. Stimmt, also tägliches Brot meint alles, was wir zum Leben brauchen. Und der Pfarrer hat gesagt, was wir zum Leben brauchen, ist Jesus. Ist alles, was wir zum Leben brauchen. Also da haben wir es kurz gefasst und ich habe hier geschrieben, das ist... Auweia. Das ist die Wegzehrung, die wir brauchen. Jesus. Und Jesus selbst sagt das auch Johannes im Johannesevangelium Kapitel 6. Gibt da zumindest die Möglichkeit, lässt das offen, ob nicht damit auch in diesem Vaterunser-Gebet mit dem Brot er selbst gemeint ist. Ich will nicht sagen, dass es so ist, aber es ist eine Möglichkeit. Weil nämlich im Johannesevangelium, da kommen Leute auf Jesus zu und sagen, wir würden dich schon gerne als unseren König akzeptieren. Aber dann müsstest du auch mal uns Brot geben, so wie Gott seinem Volk Brot gegeben hat, dieses Manna, dieses Himmelsbrot gegeben hat. Wenn du das tun würdest und wir richtig satt wären, dann wärst du unser König. Also die haben immer etwas für sich gewollt und haben gesagt, also das wäre ein prima König, ein prima Herrscher, der uns das geben würde, was uns satt macht. Und was sagt Jesus diesen Leuten? Er sagt, schaut, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das euch der Vater geben möchte, sagt er in Johannes 6. Und ich meine, das wäre ein Hinweis darauf zu sagen, dass im Vater unser, und vielleicht können wir es heute auch so beten einmal, dass wenn wir um das tägliche Brot bitten, dass wir da an Jesus selbst denken, der von sich sagt, ich mache euch satt. Wer mir begegnet, wer mich aufnimmt in sein Leben, der wird satt. Der Mensch, sagt er an anderer Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort, das Gott zu ihm spricht. Jesus selbst ist dieses Wort Gottes. Und am Ende kommen wir dahin, dass auch das Vaterunser in einen Lobpreis endet. Und eine wunderbare Illustration davon können wir in der Offenbarung nachlesen, Offenbarung 7, wo aus allen Völkern und Nationen, allen Sprachen unzählbare Schar von Menschen sich vor Gott beugt und bekennt, das Heil kommt von Gott und von Jesus Christus allein. Da endet das Vaterunser in diesem Lobpreis. Menschen beugen sich vor Gott. Beten heißt sich vor Gott beugen. Das war ein kurzer Ausblick sozusagen oder auch ein bisschen längerer Ausblick auf das Vaterunser, dass wir es deutlicher wahrnehmen. Es geht darum, um ein Königreich. Ich weiß nicht, wie wir zum Beten gekommen sind. Ich habe mal überlegt, wie bin ich zum Beten gekommen? Und das waren meine Mutter hat mir das Beten beigebracht. Mit einem ganz, ganz einfachen Gebet hat sie gebetet. Mit mir abends am Bettrand hat sie gesessen, einen Einzeiler gebetet. Und der war ganz einfach und hieß: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß nicht, also vielleicht haben das viele unter uns so gebetet und war das erste Gebet gewesen. Und das Schöne ist, dass dieses Gebet, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, dann ist das das Gebet, was alles Wesentliche in eine Zeile packt. Es ist im Grunde genommen ein Vaterunser-Gebet. Hier wird der Vater lieber Gott genannt. Ja, das ist also nichts anderes. Lieber Gott. Und dann, mach mich fromm. Damit sage ich, Gott, da muss was anders werden an mir. Ich bin nicht so perfekt. Mach mich fromm. Das ist das, was wir sozusagen in diesen drei Schlussbitten hören. Erlöse mich von dem Bösen. Führe mich nicht in Versuchung. Vergib mir meine Schuld. Mach mich fromm. Und dann haben wir im letzten Teil, damit ich in den Himmel komme. Das ist nichts anderes als dieses Reich Gottes, dein Reich komme. Also vielleicht wissen wir das. Matthäus benutzt gerne das Wort Himmelreich. Und da, wo andere vom Reich Gottes reden, wo Lukas vom Reich Gottes redet, da spricht Matthäus vom Reich der Himmel oder Himmelreich. Und in diesem Kindergebet ist das dann zum Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme geworden. Also das meint aber nicht, dass wir irgendwo in die Wolkenregionen oder sonst irgendwo ins Weltall katapultiert werden, sondern Himmel ist dann nur die Abkürzung für das Himmelreich. Und Himmelreich hat Matthäus benutzt, weil er jüdische Leser hatte und jüdische Leser oder Juden überhaupt haben versucht, immer wieder den Namen Gottes so wenig wie möglich zu erwähnen und haben dann eben das Reich Gottes, haben sie oft das Reich des Himmels oder der Himmel genannt. Also es ist das gleiche Gebet. Wir haben sozusagen in diesem Kindergebet ein Vater unser Gebet, möchte ich das einmal nennen, vor Augen. Wie anders sind doch oft Gebete, Menschheitsträume, die sich nur darum drehen, dass wir satt werden. Vielleicht ein bisschen kritisch gesagt, auch kritisch an die eigene Adresse oder vor allem auch kritisch an meine eigene Adresse. In den letzten Wochen im Zusammenhang mit dieser Flutkatastrophe, da gibt es ja einen Wahnsinnsaufruf an Geld, finanzielle Hilfe zu leisten. Viele, viele Aufrufe in Fernsehen, in Tageszeitungen und so weiter und so weiter. Aber wie viele Aufrufe gab es denn, die gesagt haben, lasst uns beten für die Menschen dort. Lasst uns beten für die Menschen, so wie es Jesus hier im Vater unser getan hat. So ein Vater unser Gebet. Wie wäre so ein Gebet? Lieber Gott, mach diese Menschen fromm, dass sie in den Himmel kommen. Wir merken, da ist eine große Diskrepanz, ein großer Unterschied. Was ist das Wesentliche? Ich habe von einer kopernikanischen Wende gesprochen. Ich weiß nicht, wer alles Nikolaus Kopernikus kennt. Der war vor 500 Jahren ein Zeitgenosse Martin Luthers. Und dieser Mann hat eine Entdeckung gemacht. Er war ein Hobbyastronom, nachts also die Sterne sich angeschaut und festgestellt, das kann so nicht stimmen, dass die Erde Mittelpunkt des Weltalls ist. Also, dass die Erde stillsteht und alles andere dreht sich um die Erde. War so eine landläufige Meinung gewesen seiner Zeitgenossen. Und er hat festgestellt dann, nein, es ist anders. Die Sonne steht still und die Erde dreht sich um die Sonne. Und das hat man dann später die kopernikanische Wende genannt. Er hat Glück gehabt, dieser Kopernikus. 100 Jahre später ist sein Werk, seine Bücher sind auf den Index gekommen, weil das schien irgendwie sich nicht zu decken. Man hatte gedacht, dass der Mensch doch irgendwo Mittelpunkt allen Lebens ist. Jesus möchte uns von diesem Wahn befreien. Nicht wir, nicht der Mensch ist der Mittelpunkt. Das Vaterunser zeigt es ganz deutlich. Mittelpunkt ist eben Gott selbst, ist das Reich Gottes. Das ist Thema von Jesus gewesen. An vielen, vielen Stellen ging es ihm darum, von Anfang an, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Die kopernikanische Wende, ob wir sie auch vollziehen in unseren Gebeten, dass wir nicht so sehr, die Gebete kreisen sich um mich persönlich, sondern dass ich erkenne, nein, ich bin sozusagen nur ein Planet, der sich um einen anderen Fixstern kreisen soll, nämlich Gott. Gibt dazu ein Gebet, das Gebet Nummer 2, und das hören wir einmal jetzt zur Gitarre gesungen von Hans-Jörg Kümmling.
Als ich heute Morgen mit dir sprach, da hab ich viel von mir erzählt, von jeder Hoffnung, die zerbrach, von allem, was mir grad so fehlt. Und wie es meistens dann so läuft, wenn meine Wünsche Schlange stehen, hab ich dich damit überhäuft, hab deine Wünsche nicht gesehen. Herr, was fehlt dir? Ich hab genug erzählt. Herr, zeige mir, was dir gefällt. Fehlt dir ein Mensch, der statt auf sich zuerst auf dich und dein Wort schaut und der dir unabänderlich mit offenen Augen blind vertraut und der nicht zögert, wenn man fragt, für wen er lebt, für wen er hält, der es deutlich Jesus Christus sagt und sich auf deine Seite stellt. Ich will es sein, will tun, was dir gefällt. Setzt du mich ein in deiner Welt. Fehlt dir ein Mensch, der sich nicht still an deiner Liebe mästen mag, der nicht für sich behalten will, was ihm von dir kommt Tag für Tag, für den der Weg am Kreuz begann, wo du ihm alle Schuld vergibst, und der dann selbst vergeben kann, der lieben kann, weil du ihn liebst. Ich will es sein, will tun, was dir gefällt. Setzt du mich ein in deiner Welt. Fehlt dir ein Mensch, dem es genügt, dass du ihn liebst und der sich nicht im Wind der Tagesmeinung biegt, auch wenn ihm das Erfolg verspricht. Fehlt dir ein Mensch, der sich nicht schert um Grenzen, die man ihm diktiert, wenn er dich anders reden hört, wenn ihn dein Wort in Freiheit führt. Ich will es sein, will tun, was dir gefällt. Setzt du mich ein in deiner Welt. Du bist der Anfang, bist das Ziel, bist selbst die Mitte dieser Welt. Und doch hört jeder, der es will, wo er in deinem Plan noch fehlt. Wenn ich auch nicht begreifen kann, dass du mich brauchst, gerade mich, als einen Teil von deinem Plan, freu ich mich doch und frage dich. Herr, was fehlt dir? Ich hab genug erzählt. Herr, zeige mir, was dir gefällt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, das passt so schön und das fasst es zusammen. Meine Wünsche stehen Schlange, hieß es ganz am Anfang. Und dann, Herr, fehlt dir einer. Und dann die Antwort, ich will es sein. Ich will es sein. Nehmen wir mal die letzten drei Punkte oder die EFG-Punkte, wir können auch den vierten dazu nehmen, mal zusammen. In Kapitel 13, Vers 23 wird Jesus einmal gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Sind es nur wenige, die gerettet werden? Und dann sagt Jesus so sinngemäß, es wird eng, es wird eng. Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Bei Matthäus heißt es einmal, kennen wir vielleicht auch diesen Bibelvers, Matthäus 6, 33. Setzt alles daran, dass Gottes Gerechtigkeit euch gilt. Dann wird euch alles andere zufallen, was ihr zum Leben braucht. Darum sollen wir ringen, dass unser Weg in dieses Königreich führt. Und die größte Gefahr, von der Jesus spricht, ist eben der Mensch selbst. Ist der Mensch selbst. Schuldig werden wir aneinander. Es sind oft Menschen, die einen anderen in die Versuchung führen. Und der oder das Böse kommt oft in der Gestalt von Menschen. Da ist eine Geschichte, und das ist auch eine Art Vaterunser-Gebet, in Lukas 15, die Geschichte vom Sohn, der wieder heimkehrt zum Vater. Und was betet dieser Sohn? Lukas 15, 21 kann man es nachlesen. Er betet und sagt, ich habe vor dir und vor Gott gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, ich bin nicht mehr würdig, in deinem Haus zu wohnen, dein Sohn zu sein. Da beichtet einer. Und das ist auch ein Teil des Vaterunsers. Vergib mir meine Schuld. Das ist ein Vaterunser-Gebet, was hier der verlorene Sohn betet. Und er schafft sich dadurch den Weg frei wieder zurück zum Vaterhaus. Er sieht das gar nicht. Er sagt, ich bin's nicht mehr wert, ich bin nicht mehr würdig, ich komme nicht mehr unter dein Dach. Nimm mich als einen Sklaven an. Aber wir haben es vom letzten Sonntag gehört, heute auch im Wochenspruch. Gott will keine Sklaven, Gott will Kinder. Gott will, dass sein Haus voll wird, dass fröhlich gefeiert wird. Und deshalb lässt dieser Vater im Gleichnis, geht gar nicht darauf ein, sondern er lässt ein Feierkleid holen, ein Festgewand holen. Er lässt Kalb schlachten und lädt alle ein, mitzufeiern, dass sein verlorener Sohn wiedergefunden ist. Deshalb ist das Vaterunser so wichtig, weil es uns die Tür öffnet und aus Schuld und aus Not herauszugelangen, wieder auf den Weg zu kommen, der ins Reich Gottes führt. Der Tsunami, ich weiß nicht, vor zwei Wochen, wenn ich da gefragt hätte, wer weiß, was ein Tsunami ist, weiß ich nicht, wessen Hand da hochgegangen wäre. Wenn ich heute frage, wer weiß, was ein Tsunami ist, Probe, mal gucken, ob noch alle, wissen alle, was ein Tsunami ist? Doch, durchaus. Ich habe mal nachgeschaut, also manche wissen das ja, ich liebe Lexika. Ich habe mal zu Hause in meinem Lexikon nachgeschaut. Das ist also aus dem Jahre 1990, also nicht unbedingt super aktuell. Und habe mal geguckt unter TS wie Tsunami und siehe da, also auch in meinem Lexikon von 1990 steht schon der Tsunami drin. Darf jeder mal selber überprüfen, was das eigene Lexikon wert ist. Und dann aber das Interessante war, was ich da gefunden habe, da stand, also dass eine Flutwelle durch ein Seebeben verursacht. Und dann der letzte Satz war, dass oft verheerende Auswirkungen an den Küsten Südostasiens hat. Dass oft verheerende Auswirkungen hat. Steht schon in meinem Lexikon von 1990. Und ich habe so gedacht, ist ja merkwürdig, oder? Da steht das im Lexikon, kann man nachlesen, dass diese Flut solch eine katastrophale Auswirkung hat. Ich habe einen Beitrag gesehen im Fernsehen, da war ein älterer Mann und der hat sein Dorf gerettet, weil er die Zeichen richtig deuten konnte. Der sagte, nach der ersten Welle ist das Wasser wieder ganz weit zurückgegangen. So wie bei Ebbe an der Nordsee, so weit zurückgegangen. Und er hat das deuten können, weil er sagte, ich erinnerte mich an das, was ältere Menschen einmal zu mir gesagt haben. Wenn nach solch einer Welle das Wasser ganz weit zurückgeht, dann flieht auf die höchsten Berge. Das hat er gemacht mit dem ganzen Dorf und sie haben das überlebt. Und ich habe gedacht, ist das nicht ein Beispiel dafür, wie wichtig das ist, das, was Jesus hier sagt, wo er uns auf das Wesentliche hinweist, ernst zu nehmen. Ich meine, das ist ja irgendwo aberwitzig. Es steht in den Lexika dieser Welt. Die Alten haben es anscheinend gewusst, weil sie es eben schon erlebt haben. Sie sind aus Erfahrung klug geworden. Aber was hilft das alles, wenn wir das nicht beherzigen? Was hilft das alles, was Jesus hier sagt zum Gebet? Was hilft das alles, wenn wir es nicht beherzigen? Wenn es nicht in unserem Leben so eine kopernikanische Wende gibt, gemäß dem Gebet Nummer 2. Herr, was willst du? Wo brauchst du mich? Und was ist das Ziel? Das Ziel, ich habe es bereits am Anfang erwähnt, ist ein herrliches Ziel. Und ich schließe noch damit, dass ich uns das einfach einmal lese, weil es für mich so ein herrliches Bild ist. Und weil unser Blick ja jetzt auch geweitet wird wieder in die Länder Südostasiens, was da in der Offenbarung Kapitel 7 steht. Und mich ermutigt das jedenfalls ganz neu zu beten. Eben auch für die Menschen, die noch nicht diesen Jesus, diesen König kennengelernt haben. In der Offenbarung heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott.